Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem wöchentlichen Star Trek Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass mein Kollege wieder auf der Nebentonspur ist. Sebastian, schöne Grüße nach Lüdenscheid.
Danke, hast du richtig geraten. Ja. Ja. Hallo Simon, mein Lieber. Schöne Grüße von der Lüdenscheider Nebentonspur nach Fürth. Ja, da sind wir schon wieder. An einem verregneten Sonntagnachmittag, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, sitzen wir hier und was gibt's da Schöneres, als ein bisschen über Star Trek zu quatschen, oder?
Absolut, ja. Es ist ein ganz, ganz diesiger Tag hier. Es regnet auch schon den ganzen Tag. Gestern war ich ein bisschen in der Natur unterwegs. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja so ein Trekking-Mensch. Ja, also ich bin wahnsinnig gern da, laufe ich da so querfeldein. Und wir waren hier ganz in der Nähe, nur ein paar Meter höher. Ne, wir haben hier die Fränkische Schweiz bei uns in der Nähe. Und da war komplett Winterwunderland. Also das war ganz fantastisch. Teilweise war es halt wirklich dann auch noch total neblig. Ne, also alles voller Schnee und total neblig und du hast nichts mehr gesehen. Und ich kam mir da so vor wie in so einem Roman von Jules Verne irgendwie. Ja, es ist also so ganz literarisch kam ich mir das so vor, so Fantasy-literarisch. Und war toll. Ich habe ein Foto getwittert. Müsst ihr euch mal anschauen. Sieht echt aus wie, keine Ahnung, Mondlandschaft oder so. Großartig.
Du sahst aus wie Sir Edmund Hillary.
Genau. So habe ich mir auch gefühlt tatsächlich, ja. Obwohl der Parkplatz, keine Ahnung, 5 Minuten in die andere Richtung war. Ja, wunderbar war's. Aber heute irgendwie einfach nur Regen, ne? Nichts mit Schnee, einfach nur schäbig draußen.
Ja, wir haben noch nicht mal irgendwas hier, wo ich jetzt hinfahren könnte und dann hätten wir Schnee, also in erreichbarer Nähe. Hm. Hier im Sauerland, es wird ja geschrieben Sauerland, aber gesprochen würde Sauerland.
Sauerland, im Sauerland, ja.
Und da ist, hier, es regnet, seit Weihnachten regnet es quasi komplett durch.
Ja. Auch auf oben auf der Nordhelle oder im Winterberg oder so.
Ja, komplett, es regnet und regnet, komplett durch. Es ist einfach... Gut, muss auch mal geben, laufen die Talsperren wieder voll. Ja. Die sind letztes Jahr alle ausgetrocknet, jetzt kriegen sie satt Wasser.
Stimmt, ja. Die Glörtalsperre haben sie, glaube ich, sogar abgelassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Haben sie neu gemacht und jetzt wird die wieder voll langsam. Toll, Glörtalsperre. Gehe ich immer, wenn es Sommer ist, gehe ich da immer hin und gehe schwimmen. Super.
Ja, kommt hier ins Naherholungsgebiet oder lasst es auch sein.
Nicht zu Glörtalsperre, weil die haben nur ganz wenig Parkplätze. Und wenn jetzt alle kommen, dann kann ich da nicht mehr parken, das wäre doof. So, ja. Okay. So. Es geht aber natürlich um Star Trek, um die Animated Series. Wir befinden uns weiter mitten in der Zeichentrickwelt von Star Trek, in der unbekannten Welt, ne? Obwohl sie jetzt immer bekannter wird, je länger wir diesen Podcast machen. Neue Folge, neues Glück. Letzte Woche waren wir nicht so begeistert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir mal, was das diese Woche so gibt, Sebastian. Ich bin schon total gespannt, was du von der Folge hältst, die wir uns heute hier durchbesprechen.
Ja, ich habe auch oft gedacht, was wohl der Simon jetzt hiervon hält. Ja, gucken wir mal. Wir dürfen heute mal wieder ein Kalenderjahr beenden, denn es endet das Jahr 1973. Am 15. Dezember 1973 wurde diese Folge ausgestrahlt. Das ist auch immer irgendwie für uns so ein kleiner Meilenstein, wenn wir wissen, ab nächste Woche gehen wir in ein neues Jahr mit Star Trek. Und die Folge, die an dem Tag ausgestrahlt war, wurde, besser gesagt, heißt The Slaver Weapon. Und auf Deutsch?
Die Entführung.
Nein.
Nee, das war die von letzter Woche, ne?
Eben. Ah!
Das Geheimnis der Stasis-Box heißt sie natürlich. Siehst du, wie komme ich auf die Entführung? Tatsächlich falsch aufgeschrieben, ja. Sehr, sehr lustig. Nein, das Geheimnis der Stasis-Box, ja.
Ja, aber der Titel Die Entführung würde auf diese Folge hier besser passen als auf letzte Woche.
Ja, schon. Irgendwie schon, ne? Diese Woche haben wir nämlich eine Entführung. Wahrscheinlich deswegen. Sebastian, das Geheimnis der Stasisbox. Das ist natürlich erstmal auch wieder so ein Titel, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ist jetzt nicht so besonders einfallsreich. Man hat sich aber auch diesmal nicht dazu entschieden, die Folge neu zu betiteln. Warum?
Es gab keinen, was heißt, das ist der neue Titel. Es gab keine Ausstrahlung in den 70ern. Bei 4 Star Trek The Animated Series Folgen hat das ZDF gesagt, nee, die sind irgendwie komisch. Die wollen wir nicht ausstrahlen. Das war die eine, die wir schon gesehen haben, das war die mit dem Teufel und der ganzen Zauberei. Kann ich ein bisschen verstehen, dass das ZDF sagt, weiß nicht. Und diese hier, so viel sei schon mal vorweggenommen, ist auch eine Folge, die sich von den anderen Folgen auch krass unterscheidet irgendwie. Und ich auch da verstehe ich ein bisschen, dass vielleicht ein ZDF sagt, wir senden die nicht, weil, ja, warum auch immer, ne? Passt halt nicht so.
Ja, sie unterscheidet sich in mehrerlei Hinsicht. Tatsächlich fangen wir doch einfach mal an. Mhm. Sebastian, geschrieben. Wer hat diese Folge geschrieben?
Das war die Science-Fiction-Legende Larry Niven. Ein damals ein richtiger Hotshot, der 1970, also nur wenige Jahre bevor die Folge rauskam, sein preisgekröntes Werk Ringworld veröffentlicht hat.
Ja.
Und man hat ja in der ersten Staffel Original Series immer wieder versucht, sich mit großen Science-Fiction-Namen zu schmücken. Harlan Ellison, Richard Matheson und so. Und auf die Idee, das doch mal wieder zu tun, kam unsere Freundin DC Fontana. Und sie war Niven-Fan und kannte ihn auch irgendwie und hat ihn angesprochen, hat den Kontakt hergestellt. Und dann hat er gesagt, ja, mal gucken.
Ja, ein recht fruchtbarer Kontakt tatsächlich, denn herausgekommen ist diese Folge. Und das Ganze ist ja so ein bisschen auch ein Crossover tatsächlich, ne, zwischen Star Trek und dem Known Space. Das ist eine Kurzgeschichten Sammlung von Niven, die halt in diesem Known Space spielt, und diverse Elemente, die er da etabliert hat, die sehen wir auch in dieser Folge hier. Und das finde ich total spannend. Ich lese ja gerade ein Star Trek Buch tatsächlich auch, oder wir besprechen das demnächst in einer Trek am Freitag Folge. Ich weiß nicht, die läuft noch nicht, ne, wenn diese Folge, oder die ist noch nicht gelaufen, oder? Wenn diese Folge on air ist.
Nee, die ist noch 2,5 Wochen in der Zukunft.
2,5 Wochen in der Zukunft, genau. Und zwar ist das ja das Buch Ishmael, und das ist ja auch ein Crossover zu einem anderen Universum sozusagen. Und ich finde solche Geschichten immer toll. Ich finde das super irgendwie, ne, wenn da so Elemente anderswo auftauchen und das Ganze auch Sinn macht.
Ja. In diesem Fall hat der Larry Niven schon mal 2 Vorschläge gemacht und die wurden beide abgelehnt. Einer davon, weil er zu brutal war. Und dann gab es so einen Nachmittag, und diesen Nachmittag stelle ich mir toll vor. Da ist nämlich der Larry Niven zusammen mit der DC Fontana zu Roddenberry in dem sein Anwesen gefahren. Und dann haben die Kaffee getrunken und sich unterhalten.
Meinst du, sie haben nur Kaffee getrunken? Beim Roddenberry wäre ich mir da nicht so sicher, aber okay.
Ich rede es mir schön und sage, die haben Kaffee getrunken. Und dann hat der Gene gesagt, hör mal, deine Kurzgeschichte, The Soft Weapon, die fand ich gut. Wie wäre es mit einer Adaption für die Zeichentrickserie? Und genau das hat er gemacht.
Genau das hat er gemacht. Und ja, ob das Ganze geglückt ist, das werden wir jetzt mal besprechen. Ja, ich habe gerade gesagt, sie unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von einer üblichen Star Trek-Folge, sei es jetzt animated oder auch sonst wo. Es gibt in dieser Folge keinen einzigen Auftritt von
Jim Kirk
zum Beispiel. Ja. Oder der
Enterprise.
Richtig, ja, also tatsächlich diese Sachen, die eigentlich immer dabei sind, die sind hier nicht dabei. Die Geschichte hat 3 Protagonisten. Das sind Uhura, das ist der Sulu und das ist Spock. Also eine ganz ungewöhnliche Zusammensetzung eigentlich, ne?
Schon, ja. Und gut, in der ursprünglichen Kurzgeschichte waren das wohl auch 3 Protagonisten. Und dann hat man sich von den Star Trek-Charakteren die ausgesucht, die denen am ähnlichsten waren. Und die dann einfach in diese Kurzgeschichte rein verpflanzt. Und das klingt jetzt nach etwas, das interessant sein könnte, das klingt aber auch nach etwas, was schiefgehen könnte, weil es natürlich auch schwierig ist, Star Trek Charaktere in irgendwas anderes reinzupfropfen. Und das ist heute, finde ich, eine der interessantesten Fragen, die wir uns jemals gestellt haben. Wie funktioniert das? Oder funktioniert das überhaupt?
Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Folge, ne? Beginnen wir doch.
Ja.
wir haben schon gesagt, unsere drei Helden in dieser Woche, beziehungsweise unsere Heldinnen, die sind im Shuttlecraft Copernicus unterwegs, ja. Und die haben etwas ganz Besonderes an Bord, Sebastian, was die nämlich zur nächsten Starbase bringen sollen. Unfassbares Teil, ja. Es handelt sich um eine Box. Es ist nämlich die besagte Stasis-Box, ja, aus dem Titel. Und diese Box ist keine normale Box. Man kann da zwar auch Sachen reintun, man kann das Ding zumachen. Aber wenn da irgendwas drin ist, ja, innerhalb dieser Box gibt's keine Zeit. Die Zeit bleibt da stehen. Das heißt, Sebastian, wenn ich in diese Box gehen würde, wenn ich da reinpassen würde, was ich nicht tue, aber wenn ich da jetzt reingehen würde, du würdest den Deckel zumachen, würdest mich irgendwo eingraben und in eine Milliarde Jahre, ja, graben mich unsere Nachfahren irgendwann aus, springe ich aus der Box und sage, hallo, hier bin ich. Und
ja, war was?
War was? Ich bin auch gerade erst hier reingegangen, ne? Fantastisches Gerät. Ihr werdet euch jetzt denken, wat? Was? Was ist das denn jetzt, ne? Hat so etwas in Star Trek schon mal gegeben? Nein, hat's nicht gegeben. Wir erfahren auch, von wem diese Boxen kommen, Sebastian. Von wem? Ja. Wer hat die gebaut?
Das sind die sogenannten Slaver. Das war eine Master Race, könnte man sagen, die vor einer Milliarde Jahre die Galaxie beherrscht hat und alle, die da so lebten, kontrollierten. Und irgendwann verschwanden diese Slaver und dann konnte sich das Leben in unserer Galaxis gerade nochmal komplett neu entwickeln. Es ging alles nochmal auf Null und die Slaver waren weg, aber sie haben etwas hinterlassen, nämlich diese Boxen und in diesen Boxen perfekt konservierte Artefakte der Slaver. Das kann alles sein, was da drin ist, von der Milchschnitte bis zum Supercomputer könnte da drin sein. Das ist ja schon mal faszinierend, ne?
Fantastisch, ne? So eine Art Flaschenpost aus der Vergangenheit. Und es wird ein Beispiel genannt, ja, für etwas, was da drin ist, was die Menschheit, ja, oder die galaktische Zivilisation, wenn du so willst, echt vorangebracht hat. Nämlich war in einer zum Beispiel ein Gürtel drin, der ja diese dieses Prinzip der Antigravitation, die wir sehen bei Star Trek, also dass sich Leute da einfach so bewegen können an Bord eines Raumschiffs, ohne dass sich da gigantische Zentrifugen umeinander drehen, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Diese Technik war in diesem Gürtel drin. Man hat irgendwann diesen Gürtel gefunden, ja, und hat gedacht, ach, so geht das. Ja. Und das ist die Erklärung dafür, dass wir diese Gravitation haben, ne, an Bord von Raumschiffen. Und dass die Leute nicht einfach durch die Gegend fliegen. Ja. Toll. In der anderen Box war aber so eine Handgranate drin, die gezündet, wo schon der Sicherheitsbolzen raus war. Irgendwer hat das Ding dann aufgemacht, ja. Hat die Handgranate rausgenommen, hat's bumm gemacht.
Ja.
Und man weiß halt nie so richtig, was man kriegt hier, ne. Entweder ist es voll der Jackpot oder es war irgendwie das Letzte, was man so sieht, bevor einem alles um die Ohren fliegt. Ich finde dieses Konzept einfach nur toll.
Ich finde das auch super. Das klingt wie aus so einer unbekannten Science-Fiction-Welt. Und genau das ist es ja auch. Aus diesem Niven-Versum quasi ist diese Box rausgefallen. Was auch irgendwie von, ja, den Alten kommt, ja, ist ja auch so ein Konzept, was ist so ein bisschen, das ist, geht dann vielleicht schon so ein bisschen in Richtung Cthulhu, aber ist es ja hier nicht, ja, aber dass irgendwann mal so alte, mächtige Wesen da waren, die Zeug übrig gelassen haben. Geiler Scheiß.
Ja, richtig, aber halt eine tolle Idee einfach durch diese Flaschenpost, ne, das gibt dem Ganzen irgendwie was, macht das Ganze irgendwie frisch und neu, ich kann das jedenfalls nicht, also ich finde es eine super Idee. So. Ja, wir haben gesagt, das kann ja auch ganz gefährlich sein, diese Box. Und deswegen gibt es tatsächlich Spezialisten. Also man kann irgendwo auf die Schule gehen und kann dann Stasis-Boxöffner lernen oder studieren. Und dann kann man damit umgehen. Und das ist auch genau der Grund, warum unsere drei hier auf dem Shuttle sind. Die sind nämlich en route zu einer Starbase, wo halt solche Experten sind, die das Ding dann öffnen.
Ja.
Jetzt hat aber diese Box noch eine andere Eigenschaft, Sebastian. Die hat nicht nur Sachen drin, spannend oder gefährlich, sondern die Box selbst ist ja auch so eine Sache, die was kann.
Ja, also die Lore und die Exposition, die kommt hier richtig fett auf einen genau. Die Box fängt an zu glühen. Und dann bekommen wir auch gesagt, ja, eine Stasis-Box die fängt an zu glühen, wenn eine andere Stasis-Box da ist. Also man kann eine Stasis-Box nur finden, wenn man eine Stasis-Box hat. Und dann glüht die. Und dann gucken wir mal, wie so eine Wünschelrute vielleicht. Ja. Überhaupt sagt man unglaublich oft Stasis-Box hier gerade, Simon. Da könnte man ein hervorragendes Trinkspiel draus machen. Simon, was meinst du, wie oft wird Stasis-Box gesagt in dieser Folge? Oder auch Stasis-Boxes, Plural.
Hast du das tatsächlich gezählt, ja?
Ja, hab ich gezählt.
Keine Ahnung. 20 Mal.
Ja gut, 18 Mal. Nah dran.
18 Mal. Nah dran. Naja, du hast ja jetzt gesagt, dass es ziemlich oft ist, deswegen habe ich eine Uhrzahl genommen.
Ja.
Interessant, ja. Der Zulu stellt ja auch schon die Henne- und Ei-Frage, ne? Der sagt, ja, Moment mal, wer hat denn die erste Stasis-Box gefunden dann? Und der Spock antwortet da ganz fantastisch drauf. Der sagt einfach, naja, es war halt Zufall, ne?
Ja.
So hat einer mal drüber gestolpert, das Ding gefunden.
Ach, herrlich.
So, ja, die Box glüht auch jetzt. Das ist halt die Ausgangslage, ja? Also, die Box glüht heißt, irgendwo hier in der Nähe ist eine weitere. Und man befindet sich in der Nähe von Beta Lyrae. Sebastian, was ist denn Beta Lyrae?
Beta Lyrae ist eine absolute Touristenattraktion. Man sieht das auch, das sieht aus wie so ein Spiralnebel. Und ja, da wird sich wohl jetzt eine zweite Stasis-Box verstecken. Und man findet es aber dann gleichzeitig komisch, dass die bisher noch nie gefunden wurde. Denn weil Beta Lyrae so schön ist, wird es oft besucht. Und dann müsste doch irgendjemand von diesen vielen Besuchern da doch schon mal diese Stasis-Box gesehen haben. Da müsste doch irgendwer, Simon, schon mal diesen Geocache gehoben haben, der da liegt, ja?
Ja, tatsächlich, ne? Ist tatsächlich ganz ähnlich so, so eine Art Schnitzeljagd nach diesen Artefakten. Ja, aber dem ist irgendwie nicht so. Aber ja, Spock möchte sich jetzt eigentlich weiß der Spock wahrscheinlich in seinem Innersten, ich sollte jetzt hier weiter zur Starbase fahren, aber Mensch, jetzt leuchtet das Ding schon. Jetzt können wir auch die zweite irgendwie bergen, ne? Also wenn hier schon eine ist, weil es ist ja auch toll, ne? Statt mit einer kommen wir gleich mit zwei Boxen an. Das hat bestimmt auch noch nie jemand geschafft. Das wird alles nicht gesagt, das denke ich mir jetzt so dazu, ja? Aber ja, man will dem Ganzen nachgehen und landet auf einer Eiswelt. Also so sieht das zumindest aus und möchte da jetzt die zweite Box finden. Die Sensoren sagen, ja, die ist hier auch tatsächlich ungefähr 30 Meter unter euch im Eis. Und dann macht man schon so Pläne, dass man die Box jetzt gleich rausschneidet mit Phasern. Aber dann kommt eine neue Partei ins Spiel. Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts erscheint eine Handvoll Kilrati.
Ich hab das hier auch stehen, ich fasse es nicht. Erst habe ich hier Master Race stehen. Ja, ich beweise dir das jetzt gerade. Ich kopiere das jetzt einfach, Steuerung C, Steuerung V, hier in unser Chat-Tool, ja.
Ja.
Und dann habe ich hier das da stehen.
Plötzlich tauchen Kilrati auf, genau.
Manchmal ist es mir echt unheimlich, Sebastian.
Ja.
Dass du so unfassbar ähnlich tickst wie ich. Jedenfalls, Kilrati, ja, Kilrati. Wer Kilrati nicht kennt, der möchte danach mal googeln. Das sind natürlich die Bösen. Und hier meine ich das auch wirklich so, das sind nämlich die Bösen, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Science-Fiction-Spiel das oder eine Science-Fiction-Welt, die mehr schwarz-weiß ist als Wing Commander.
Obwohl, es gab immer einen guten Kilrati.
Ja, der war dann am Ende auch ein Verräter.
Ja?
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der war auch ein Verräter. Kam in Wing Commander 3 dann irgendwie raus, dass der auch böse war.
Ja, schade.
Waren alle böse.
Ja, also es kommen jetzt hier so Katzen. Rote Katzen in pinkfarbenen Raumanzügen, in Klammern die pinkfarbenen Raumanzügen und das pinkfarbene Raumschiff, das die fliegen, haben wir wieder der Farbenblindheit von Hal Sutherland zu verdanken. Aber dann stehen die auf einmal da und das sind jetzt nicht so nette Typen, muss man mal auch ganz klar sagen, denn die sagen so, Freunde, nee, die sagen gar nichts viel, die schießen eigentlich unsere drei nieder und nehmen die mit, sacken die ein.
Zack, zack, zack. Wunderschön, dieser letzte Phaserstrahl, den sieht man so aus Spocks Perspektive. Ja, das ist eine nette Idee, wie das gezeichnet ist. Also der Spock kriegt diesen Strahl direkt in die Fresse eigentlich. Und Bildschirm wird schwarz.
Ja.
Man erwacht dann in so einer Art Eishöhle, kann man sagen. Da ist dann auch das Raumschiff wir nennen sie jetzt noch Kilrathi, aber die kriegen gleich einen anderen Namen. Und Spock wird wach und denkt sich, verdammt, ich war unaufmerksam, ich hätte das nicht machen sollen. Denn es sind hier aufgetaucht die Xinti.
So, die Xinti.
Die Xinti.
Und gerade haben wir jede Menge Lore bekommen zu Stasis-Boxen und den Slavers. Und jetzt kriegen wir ganz viel Lore zu den Xinti. Über die nächsten Szenen hinweg. Aber ich fasse das jetzt mal zusammen. Ich glaube, weil das, glaube ich, ganz einfach ist, wenn man das jetzt einfach mal erstmal so
denke ich auch,
einfühlt. Also, die sind kriegerisch, äußerst angriffslustig, haben im vergangenen Jahrhundert schon 4 Kriege gegen die Menschheit geführt und haben immer verloren, weil sie auch immer technisch unterlegen waren. Nach irgendeinem dieser Kriege wurde ein sogenannter Sirius-Vertrag geschlossen, der besagt, dass die keine Phaser mit sich führen dürfen, es sei denn auf Polizeischiffen. Allein den Namen finde ich geil, Polizeischiff. Zudem verfügen die Xinti, da kommen wir gleich. Ja, doch, die verfügen über Gedanken, die verfügen über Telepathen. Aber denen tut das Gedankenlesen nicht so besonders gut. Das ist auch so ein geiler Aspekt irgendwie.
Ja, sie werden als Unhappy Neurotics bezeichnet, ja. Da musste ich auch sehr lachen. Wir haben uns ja letzte Woche haben uns darüber beschwert, Mensch, da kommt jetzt so viel Exposition, das ist alles so langweilig irgendwie, ne, und zu viel und so. Hier ist auch sehr viel Exposition drin, aber die ist irgendwie witzig. Also das ist halt irgendwie interessant, das wird auch interessant vorgetragen, ja, also irgendwie so in Dialogen. Er gießt sich zwar auch über einen, aber der Strahl ist viel angenehmer, ja.
Mhm.
Das ist halt, ich finde das einfach schön und auch lustig.
Es ergibt auch Sinn in sich. Es ist in sich schlüssig. Es widerspricht sich nicht an jeder Ecke, so wie die Unterwassergedöns da letzte Woche.
Genau, ja, ist viel interessanter. Und jetzt kommen ja noch so ein paar andere Sachen dazu. Und zwar ist das so eine ganz seltsame, ja, so ein ganz seltsames Volk. Das sind Fleischfresser. Und weil sie Fleischfresser sind, verachten sie Vegetarier. Also die trauen denen irgendwie nicht über den Weg. Und Spock ist Vegetarier. Und ihre Weibchen, ja, ihre Frauen sind unglaublich dumm, wird gesagt, ja. Und deswegen glauben sie auch, dass die Weibchen aller anderen Völker total dumm sind. Mhm. Und deswegen nehmen sie Uhura nicht ernst. Daher ist Sulu so der Einzige, den sie mit so ein bisschen Respekt begegnen. Haben wir jetzt alles zusammengefasst, was sie ausmacht?
Wahnsinn ist das, Wahnsinn. Und damit der Sulu dem Gedankenleser, der übrigens der dünne Heruntergekommene genannt wird. Spock sagt, als der reinkommt, The Lean Bedraggled One.
The Lean Bedraggled One.
Sweet.
Sieht doch so aus, ne? So geht's so gebeugt und.
Und er sagt dann zu Sulu, Sulu, damit, wenn der deine Gedanken liest, nur deine wird er lesen. Dann musst du dir die ganze Zeit vorstellen, wie du Möhrchen isst. Genau. Dann findet er das schlimm. Dann kann er deine Gedanken nicht lesen.
So eine Art Schild, ne? Weil es so schlimm ist für die. Ja. Wenn man in Gedanken, keine Ahnung, ja, Wurzeln futtert, dann ist das so eine Art Schutzmechanismus. Toll.
Sensationell.
Toll. Muss man wirklich drauf kommen. Ja, muss man wirklich drauf kommen. Ja, Uhura hingegen, das sagt Spock auch ganz klar zu Uhura, denk an nichts, mach auch nichts, ja, fall gar nicht auf. Denn Frauen sind halt hier einfach doof. Die Uhura ist so ein bisschen entrüstet erstmal. Die sagt dann so, ja, danke, danke schön. Ja, aber sie versteht dann natürlich, Spock sagt dann auch ganz schnell, nein, ich meine nicht dich, Uhura, sondern ich meine die Xinti. Und dann so, ja, ist okay, habe ich verstanden. Verdammt, jetzt kann ich nur verlieren.
Ja. Die haben alle so tolle Namen da auch, Simon. Der Captain, der heißt Schuft-Captain oder Chuft-Captain? Wie sprechen sie es aus?
Chuft, glaube ich.
Chuft-Captain.
Ja, Chuft. Also geschrieben Chuft laut den Untertiteln von Netflix. Also Schuft-Captain quasi.
Und das Schiff, das ist die Traitor's Paw.
Ja.
Die Tatze des Verräters. Ey, Alter, das klingt doch schon mal vollmundig.
Ja. Oder was, Claw? Klaue? Ich weiß es nicht mehr, aber so ähnlich auf ihr. Ja, Paw, tatsächlich. Mhm. Also wunderbar. Klasse. Und gefangen sind unsere Freunde in einem Polizeinetz. Das sieht aus wie so ein Spinnennetz, das auf dem Boden liegt. Ja, so ein 2D-Spinnennetz. Und da steht man drauf und kommt man nicht mehr weg.
Ja.
Ein Police Web. Polizeinetz. So. Und Xinti, warum sind sie überhaupt da?
Ja, die Xinti sind da, weil sie Naja, erstmal anders. Einen kurzen Einschub muss ich noch machen. Eine Szene hat mich etwas gestört. Weil dieser ganze Expositionsschwall, hier, wo der Spock dann da steht und sagt, hier, ich bin der Pflanzenfresser, Uhura, du spiel mal dumm, Sulu, du kaust Mörchen. Mhm. Das macht er in aller Seelenruhe, als die Xinti schon längst im Raum sind. Und da denke ich, was? Also auch mit Geduld und Rückfragen und ja, warte mal, nein, ist ja und so. Da denke ich, ja, das hätte ich jetzt vielleicht ins Skript geschrieben, bevor die reinkommen. Aber gut, das hat ein bisschen seltsam gewirkt. Aber was sie wollen, Simon, genau, sag doch mal, was wollen die?
Ja, also die Xinti haben dieses, erstmal erfahren wir, dass sie dieses Polizeischiff gestohlen haben. Scheinen also irgendwie Abtrünnige zu sein, ja, die sich nicht an diese Treaty halten wollen. Sie möchten sozusagen eine Stasis-Box, eine echte Stasis-Box haben, denn sie haben eine leere Stasis-Box gefunden. Genialer Plan. Also die haben irgendwie eine leere Stasis-Box, da war nichts drin. Dann haben sie sich da versteckt an einer Stelle, wo ganz, ganz viel Verkehr herrscht. Das haben wir ja erfahren, ne? Dass da ganz, ganz viele Leute an diesem Beta Lyrae vorbeifahren, um sich das anzugucken. Also ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass vielleicht jemand eine Stasis-Box dabei hat.
Ja.
Jetzt, wo ich sag, klingt's gar nicht mehr so schlau, sondern ein bisschen schwachsinnig. Aber, ja, in dem Fall ist es ja so. Eine gute Idee. Und deswegen haben sie sozusagen einen Honigtopf da installiert und unsere Fliegen sind da in die Falle gegangen.
Und jetzt, während die drei in dem Polizeifeld festsitzen, hat man auch schon die Stasis-Box genommen, die sie da mitgebracht haben und will da mal reingucken und wendet so eine Art kleines Kraftfeld darauf an. Das wird gar nicht näher bezeichnet, aber die schießen so einen Energiestrahl darauf, die Box öffnet sich und dann holt man interessante Dinge daraus, Simon.
Ja, erst dachte ich, es ist eine Actionfigur, also der erste Gegenstand, den man da rausholt, ja. Es ist aber keine Actionfigur, sondern es ist ein Bild. Und zwar ist es ein Bild von dem, ich weiß nicht mehr, ob Sulu es war oder Spock, von dem einer sofort sagt, aha, das ist einer von dieser Slaver Race, von dieser Master Race, das ist ein Slaver. Wie er darauf kommt, weiß ich nicht. Ja, wie sieht es aus, ne, das Viech? Das ist so reptilienhaft, so ein bisschen, ne?
Ist ein Zyklopen-Enten-Krokodil.
Zyklopen-Enten-Krokodil, sehr schön.
Guckt euch das Bild an. Es hat ein Auge, es hat so Watschelentenfüße.
Ja.
Und es hat viel Krokodilhaftes. Und steht aufrecht auch.
Interessant. Der zweite Gegenstand ist ein Stück Steak.
Ja.
Rohes Fleisch. Und der dritte Gegenstand, Sebastian, dachte ich erstmal, wäre ein Föhn.
Ja, das ist ein Föhn. Da steht ja auch ein grüner Föhn.
Ein grüner Föhn. So. Also drei interessante Gegenstände.
Oder so eine verrückte Ocarina. Ja. Weil das auch so Löcher hat an einer Seite, dass man denkt, jetzt kommt gleich der Link und pustet da rein. Ja, aber das, was sie da rausholen, das ist für die Xinti das erste Mal seit 100 Jahren oder so, dass sie in einer Stasis-Box etwas finden, wo sie denken, wir haben eine Waffe gefunden. Wir haben jetzt endlich eine Waffe gefunden. Und das ist eine von diesen überlegenen Slaver-Waffen. Und die können wir benutzen, um einen fünften Krieg gegen die Menschheit oder gegen die Föderation zu starten. Und dann gewinnen wir nämlich endlich mal. Und sie sind sich hier auch schon, als sie den Föhn finden, ziemlich sicher, dass sie da sowas gefunden haben. Denn sie sagen dann auch direkt, euer Ende ist nah.
Ja, man möchte die Waffe ja jetzt auch direkt testen an unseren drei Helden. Und begibt sich zu diesem Zweck auf die Oberfläche dieses Eisplaneten, ja, steckt Uhura, Spock und Sulu wieder in ein Polizeinetz. Und dann fängt man an dieser Waffe rumzufummeln. So, wie so ein Föhn hat die so einen Schalter, ja, wo man dann so ein paar Stärken einstellen kann. Eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und sowas, ne? Ja, Sebastian, jetzt probiert man das so nacheinander aus. Diese Funktionen. Und das Lustige ist, immer wenn man den Schalter umstellt, dann verwandelt sich die Waffe auch so ein bisschen. Ja, die hat dann so eine andere Form. Das ist ganz interessant.
Und was man da alles hat auf einmal.
Ja, eine Transformer-Waffe ist das.
Ja. Der Gedankenleser mit der hohen Stimme, der soll übrigens die ganze Zeit die drei Gehirne auch lesen. Auch die beiden, die ihn anwidern. Und der moppert dann da auch rum. Also die sitzen in dem Polizeinetz, sollen jetzt gleich beschossen werden. Der Typ liest die Gedanken. In einem Nebensatz erfahren wir, das Steak war giftig. Das war ungenießbar. Und ja, dann spielt man da dann rum. Und bei so einer Einstellung stellt der Telepath eine Vibration in Sulus Gürtel fest.
Er musste ja auch lachen.
Ja, ja. Nichts weiter?
Nichts weiter, ne? Die zweite Stufe ist so eine Art Teleskop. Ja. Ja, also da taucht dann plötzlich Sulu so in diesem runden Guckloch auf, ne? In dem Visier von dem Ding. Und dann sagen die, ja, pah, Teleskope haben wir selber, brauchen wir nicht. Und währenddessen sieht man immer wieder diesen Gedankenleser, der halt völlig fertig aussieht. Ne? Das finde ich also fantastisch. Der ist halt völlig durch. Der möchte einfach nur noch nach Hause.
Der sieht so aus wie ich letzten Donnerstag, als wir gesprochen haben.
Ja, exakt. Genau, genau. Hast du da ein paar Gedanken vom Sulu gelesen? Ne? Ja.
Ja, oh ja, oh ja.
Ja, danach warst du völlig fertig. Ne? So.
Und der hat Möhren gekaut, Simon. Der hat Möhren gekaut.
Schön. Ja, dann eine weitere Einstellung ist tatsächlich so ein Laser, aber relativ harmlos, also jetzt nichts Dramatisches. Damit schießen sie auch dem Sulu an die Füße, der reagiert überhaupt nicht. Und dann sagt man so, aber hast du denn keine Angst? Und der Sulu sagt so, nö, das ist ja, ne, das ist ja, hat ja die Föderation eigentlich auch alles, was wir bisher gesehen haben.
Ja. Dann kommt eine Einstellung, da geht auf einmal die Folge über Tische und Bänke, so für etwa 20 Sekunden. Denn da habe ich erst gedacht, ey, Alter, ist das ein Flammenwerfer oder was? Das ist so ein Düsenantrieb. Und als der Xinti das feuert, fliegt er mit dem Ding da herum, wie als hätten sie den an so eine chinesische Silvesterrakete gebunden. Fantastisch. Ja. Der reißt vieles mit und dann rennt Uhura auch weg irgendwie.
Ganz ja, ja. Toll. Der rempelt Uhura quasi an, ja, die fliegt dann aus diesem Polizeinetz raus und dann läuft sie. Dead! Hören wir dann wieder, ne? Das hören wir so oft in dieser Dead! Und dann läuft sie dann so ganz schnell. Ja, es ist eine tolle Szene einfach, ne? Also diese, ja. Wie der Schuft-Captain da durch die so wie so ein Luftballon, wo man irgendwie eine Nadel reingesteckt hat. Beziehungsweise den man loslässt, ne? Nadel reinschickt natürlich nicht, aber so ein Luftballon, den man aufbläst und loslässt, ne? So macht, ne? Ja. Also irgendwie ist das, finde ich toll. Währenddessen beschädigt er auch den Anzug von unserem Telepathen, also der hat einen ganz richtig schlechten Tag, ja? Dann sagen auch so die anderen Kids, sagen dann so, ja, der Anzug des Telepathen ist beschädigt, das ist jetzt wurscht, sagt der Schuft. Ist genau. Egal. Fangt die Uhura wieder ein. Und ja, das macht man dann auch. Ne? Man schießt Uhura dann mit einem Phaser nieder.
Und zum Glück unterhalten sich unsere Helden so, wurde immer noch keine Waffe gefunden, die der Föderation gefährlich werden könnte, sondern einfach nur so ein Zeug. Ja. Dann findet man noch das nächste Ding ist sehr praktisch für unsere drei Freunde, denn ein propellerförmiges Teil, zu dem diese Waffe dann mutiert, schaltet alle Energiequellen in der Gegend ab, unter anderem auch das Polizeifeld. Ja, das ist schon mal gut. Ja, dann können sie nämlich Fersengeld geben.
Schön gemacht, die Szene auch, ne? Also im Hintergrund sieht man ja den Eingang in diese Höhle. Da ist Licht drin, ne? Und dann drücken sie da drauf rum und dann geht das Licht erstmal so hinten aus, ne? Also du verstehst sofort, was Sache ist. Ja, und dann fliehen sie halt, ne? Und Spock nimmt Anlauf. Ja, und fliegt dann so Dropkick-mäßig, ja? Fliegt er dann so rein in diese Gruppe von den Kisnitz.
Xintis.
Xintis. Und haut denen die Waffe irgendwie aus der Hand und bricht dem Schaft-Captain gleich auch irgendwie drei Rippen oder so.
Ja, Wahnsinn. Der Jim wäre stolz auf so einen Dropkick. Also wenn der dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, junger Grashüpfer, du hast viel von mir gelernt. Ja, ja, der nimmt auch die Waffe mit. Der Spock und sagt genau. Zu seinen beiden Kollegen, ihr rennt weg, aber bitte im Zickzack, weil dann geht das irgendwie besser zu fliehen, zum Shuttle.
Ja. Ja.
Die Sinti stören sich erstmal nicht so dran, aber dann feuern sie den dreien hinterher und sie treffen schon wieder Uhura. Also die kriegt diese Woche oft einen mit dem Phaser gebraten.
Ja. Die wird dann auch als Geisel genommen, direkt. Und Spock erklärt jetzt so ein bisschen die Situation, ja. Denn die Sintis, die haben auch so ein ganz komisches Ehrgefühl irgendwie. Also dadurch, dass der Spock den jetzt verletzt hat und er ja ein Pflanzenfresser und Pazifist ist, ja, also was ein totaler Untermensch aus Sicht der Xintis, ja, ist das eine gewaltige Schmach für diesen Captain. Und dann wurde er auch noch am Leben gelassen. Also ist so ein bisschen so klingonenhaft auch, ne, so vom Ehrgefühl. Aber noch ein bisschen krasser einfach, ne? Noch so ein bisschen rassistischer irgendwie. Deswegen geht Spock jetzt auch davon aus, dass dieser Xinti-Captain nicht irgendwie Verstärkung ruft, sondern das Problem erstmal alleine lösen möchte.
Ja.
Er möchte quasi sich jetzt rächen am Spock, damit er das Gesicht nicht verliert vor seiner Crew. Das ist das Erste. Also ist Spock relativ beruhigt so, dass sie Uhura auch irgendwie wiederkriegen. Und das Zweite ist, Sebastian, jetzt schauen sich unsere beiden Freunde die Waffe genau an und finden dabei was Neues heraus.
Ja, der Sulu, unser Waffenexperte, wir erinnern uns, der kann gut mit Degen hantieren und sowas. Auch, aber er ist auch Botaniker gleichzeitig. Aber der spekuliert jetzt, und er spekuliert für meinen Fall ein bisschen zu heftig, auch wenn er natürlich richtig liegt. Er sagt, die Slaver-Waffe, die hat einem Spion gehört. Denn Slaver-Soldaten, die keine Spione sind, sondern einfache Soldaten, die brauchen ja nur das Laser-Setting. Alle anderen Einstellungen sind für einen Soldaten nutzlos und deswegen schließt er automatisch darauf, dass das ein Gerät für einen Spion ist. So als gäbe es nur Soldaten und Spione.
Ja.
Und dann hat ein solches Gerät natürlich einen Selbstzerstörungsmechanismus. Das fand ich jetzt alles ein bisschen zu arg konstruiert. Ja. Wie ging dir das?
Ja, mir auch. Das ist wieder das Problem der 22 Minuten. Ne? Mhm. Es gibt halt nur so viel an Handlungen, was man da reinpacken kann in diese kurze Zeit. Ich finde es nicht so krass wie letzte Woche, ja, mit den Unterwasserwesen und so, wo man halt wirklich eigentlich eine Stunde Handlung so komprimiert hat. Aber ja, ein bisschen mehr hätte man hier erklären müssen, damit es halt auch logisch ist. Das ist völlig richtig, das sehe ich genauso. Aber Sulu hat recht, du hast es gesagt, ne? Und es gibt auch eine, so eine Null-Setting, sagt Spock. Also wenn man das Ding irgendwie auf Null stellt, er versteht nicht, warum es dieses Setting gibt. Warum sollte man das Ding ausmachen? Ja, oder deaktivieren? Und ja, es verbirgt sich dahinter tatsächlich eine ganz besondere Eigenschaft dieser Waffe.
Oh ja, man stellt es in die Nullstellung, dann verwandelt sich das Ding. Aber man kommt jetzt nicht so richtig dazu, das auszuprobieren, denn in dem Moment bricht das Xinti-Schiff durchs Eis nach oben an die Oberfläche und dann geht erstmal die Verhandlung da los. Die drohen Uhura Gewalt an, der Tschuft-Captain will gegen Spock kämpfen und weil die Überlebenschancen für Spock schlecht wären, sagt er einfach, nö, das will ich nicht. Lass mal. Ja, und das ist dann dieser Status quo, wird irgendwie beibehalten, solange bis der Sulu auf die Idee kommt, jetzt testen wir doch mal, was die Slaver Weapon in dieser Nullstellung so überhaupt ausrichten kann. Oh Simon, was ist denn dann?
Ja, sie drücken das Ding dann ab, sie zielen zum Glück nicht direkt vor sich auf die Füße, sondern irgendwo weit nach hinten und dann macht's pupp. Ja, und dann passiert so eine Art Atomexplosion, eine gewaltige Explosion mit so einem riesen Atompilz, ja. Sie ist da so am Horizont zu sehen. Wahnsinn. Das ist so ähnlich wie die Big Fucking Gun aus Doom. Nur 100-mal stärker.
Man guckt sich das so an. Toll, Atompilz. Und dann kommt auch schon die Druckwelle angefahren und pustet unsere Jungs weg. Und als der Wind die Waffe trifft, verwandelt die sich auch wieder. Ja, man ist sich irgendwie ziemlich klar, diese Waffe in dieser Stellung, das dürfen den Xindi nicht in die Hände fallen. Aber man sitzt dann ja auch schon wieder fest, leider, ziemlich schnell.
Ja, also kurz nach dieser Explosion, die Xindi haben das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt, werden unsere Freunde wieder festgenommen. Und das war immer noch nicht alles, was diese Waffe kann. Ja, also es ist ein ganz fantastisches Gerät, das kann alles. Wahrscheinlich ist auch eine elektrische Zahnbürste irgendwie mit da drin.
Ja.
Und wahrscheinlich auch tatsächlich ein Föhn. Die fummeln da jetzt so weiter dran rum und dann verwandelt sich das Ding in einen tragbaren Computer, mit dem man auch reden kann.
Ja. Wir hatten eine Computerstimme, klingt so ähnlich.
Also teilweise so langgezogen und sowas, ne? Ja, das findet der Spock ganz beeindruckend. Mensch, ein Computer, der so groß ist, ja, und sogar mit dir sprechen kann. Das ist ja der helle Wahnsinn.
Gibt's ja gar nicht. Siri, gibt es kleine Computer?
Ich habe das hier gefunden.
Also sie, ne? Also es gibt es ja eigentlich schon.
Warte, ich frage auch mal. Gibt es kleine Computer? Da habe ich jetzt eine Minicomputer von Amazon.de, kann ich kaufen.
Ah ja, gut. Guck.
Okay, ja.
Ja, also gibt es. Es gibt Computer, die, mit denen man sprechen kann, die zurücksprechen. Die Xinti, die machen sich erstmal ein vor Angst. Denn, jetzt erfahren wir noch etwas über sie, sie glauben, dass in Waffen die Geister deren Vorbesitzer spuken. Alter, das ist geil irgendwie, oder?
Ja, tolles Konzept wieder.
Ja.
Ja. Sie wollen den Computer ja auch ausfragen, ne? Aber der Computer antwortet nicht so recht, der verlangt die Eingabe von bestimmten Codewörtern. Ja, das können die Sinti natürlich nicht liefern und möchten jetzt aber trotzdem diese Waffe testen und beamen sich wieder an die Oberfläche oder gehen wieder an die Oberfläche. Und der Spock sagt jetzt Folgendes. Der Spock sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, denn gleich knallt's. Weil, ja, stellt euch mal vor, ihr seid dieser Computer. Ihr seid programmiert von der Master Race, die es irgendwann mal gab, ja. Und Sebastian, jetzt kommen plötzlich so Typen und wollen den ausfragen, diesen Computer. Wie findet der das dann?
Der wird dann höchst, vor allen Dingen, wenn die Parole nicht kennen, das Codewort nicht kennen, dann denkt dieses Gerät eines Spions, nee, so mit mir nicht. Vor allem nicht, wenn ihr sagt, schalte dich bitte in den Modus zerstörerische Waffe. Dann sagt er, ja, habe ich gemacht. Aber in Wirklichkeit wird er dann ja wohl sich als Selbstzerstörung einschalten. Also als das, was wir auch schon vor ein paar Minuten gehört haben, als der Zulu da schwadroniert hat. Ja, und das ist das, was der Spock jetzt felsenfest glaubt. Das Ding führt jetzt die Xinti zum Narren und in Wirklichkeit sprengt sich das gleich in die Luft. Weil es verhindern will, dass es in falsche Hände gerät.
Genau, wir sehen eine gewaltige Explosion, ja. Da muss sie auch laut auflachen, weil das halt so, das BAM und weg sind sie. Ja, also wir sehen einfach da, wo die Xinti standen, ist einfach nur so ein riesiger Krater. Der hört auch genau an dem Punkt auf, ja, wo unsere Freunde sind. Also die haben auch echt Glück gehabt. Ja, und die haben sich halt selber in die Luft gesprengt. Von denen ist nichts mehr übrig. Und von dieser, ja, Transformers-Waffe ist auch nichts mehr übrig.
Ja.
Eine drastische Lösung dieses Problems, aber eine Lösung.
Aber eine Lösung. Es öffnet auch das Raumschiff an der Stelle. Also ist so ein Stückchen raus, dass sie dann da gleich rausgehen können. Wie praktisch. How insanely convenient mal wieder. Und Simon, das sind die ersten Onscreen-Tode, die wir in der Zeichentrickserie sehen, nach Spocks Haustier. Das ist ja eine sehr, sehr kindgerechte Serie. Da kommt niemand so zu Tode. Und es hat mich sehr, sehr überrascht, dass auf einmal die Xinti da in die Luft gesprengt werden. Und nicht irgendwie, dass ein Netz rauskommt und die festsetzt und dann kann man die schön in den Knast stecken oder so. Die sind einfach Matschepampe.
Ja, das wäre kindgerecht gewesen, ne? Also diese Netzgeschichte. Vielleicht ist das auch tatsächlich der Grund, warum es die Serie nicht gab in der Erstausstrahlung, ja, weil das dann doch ein bisschen zu krass war.
Hm.
Ich hätte es geil gefunden. Als Kind, ja, ich hätte das super gefunden.
Ja.
Wie die da in die Luft fliegen, diese Fiesen. Das ist im Grunde passiert auch nicht mehr wahnsinnig viel. Der Zulu sagt noch so, eigentlich gehört die in ein Museum.
Der Indie-Satz.
Ja, genau, der Indie-Satz. Er sagt, nein, wie schade. Eigentlich gehört ja diese Waffe in ein Museum. Der Spock sagt dann auch, ja, ein bisschen zu gefährlich vielleicht für ein Museum. Deswegen sollten wir eigentlich ganz froh sein, dass die Waffe weg ist. Und man kann jetzt wieder in die Copernicus steigen und nach Hause fliegen.
In den Sonnenuntergang. Haha, Schlussgag ist übrigens, tja, die Xinti werden ja wohl jetzt erst recht dran glauben, dass Waffen spuken. Hahaha. es sind nur keine Xinti da, die das gesehen haben und weitererzählen könnten. Die sind halt alle vaporisiert worden, also ist das gerade mal scheißegal. Naja, ja. So ist es. Finish of the story, mein Lieber.
Nicht sehr Star Trek-ig, das Ende, ne? Nicht sehr Star Trek-ig, das Ende.
Nee.
Mein lieber Sebastian.
Ja.
Was hältst du denn von dieser Folge? Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, meine Meinung. Erstmal muss man ja über einige Hürden drüber. Kein Kirk, keine Enterprise, hä? Dafür musste sich Niven auch ausdrücklich die Erlaubnis holen. Ansonsten wäre das mal ein No-Go gewesen. Und dann denkt man hier so, Star Trek wird überlagert von einer Sci-Fi-Lore, die ganz anders ist an manchen Stellen, vielleicht an einigen Stellen auch inkompatibel ist. Und unsere Trek-Helden werden in so eine Nicht-Trek-Science-Fiction-Geschichte verpflanzt. Das macht sich am meisten daran bemerkbar, dass man am Anfang denkt, wieso sind die jetzt Paketfahrer und müssen die Boxer transportieren und ausgerechnet auch diese und auch zu dritt. Also mein Hermesbote, der ist alleine unterwegs und die sind auch viel zu überqualifiziert eigentlich, um da das Ding da einfach nur herzufliegen. Da habe ich gedacht, ja, da merkt man, da merkt man diese Kurzgeschichtenursprünge an der Stelle. Man merkt es auch an der Stelle, wo man sagt, die Fluggürtel haben die Schwerkraftgeneratoren auf Raumschiffen ermöglicht. Das finde ich für das Star Trek-Universum leicht unpassend, weil ich würde mir nach wie vor noch einreden, dass man das selbst erfunden hat irgendwie. Das ist jetzt nicht viel spektakulärer als ein Warp-Antrieb oder sowas. Ich gehe auf diese Details so stark ein, die so etwas inkongruent sind, diese Details aus dem Niven-Universe, weil ich ansonsten nicht viel an dieser Folge auszusetzen habe. Ich finde es interessant, dass Star Trek hier mal über den Tellerrand blickt und eine sehr, sehr harte, faszinierende, voller spannender Ideen steckende Science-Fiction-Geschichte einfach mal erzählt und auch ganz konsequent durcherzählt, dass man hier den Mut hatte, den Zuschauern auch mal zuzumuten, eine ganz andere Folge zu sehen. Überhaupt nicht das, was sie erwarten, wenn sie die letzten 12 Wochen eingeschaltet haben, dann fliegt denen erstmal jetzt die Klammer aus dem Hut raus, wenn sie denken, was geht denn hier ab? Aber so viel Mut und so viel Spannung und so schlüssiges Erzählen, finde ich, das will auch belohnt sein. Deswegen gebe ich den Daumen nach oben. Ich gebe den auch ohne große Bedenken nach oben. Ich schicke schon vorweg, einen die Kelly Award sehe ich hier nicht unbedingt, weil es eben doch ein bisschen fremd ist fürs Star Trek Universum. Und das Ende ist auch so ein bisschen brutal, aber ich fand das cool. Ich fand das richtig cool, richtig spannend. Mehr davon. Und du so, Simon.
Ja, machst mir wahnsinnig schwer, da noch irgendwas hinzuzufügen, weil ich sehe das eigentlich komplett genauso wie du. Ja, ich fand ist eine tolle Idee, eine mutige Idee. Das kann ich vielleicht nochmal unterstreichen, das wirklich auch mal so zu machen, auch auf Jim zu verzichten, hier uns mal ein ganz anderes Trio so zu präsentieren, was auch gut funktioniert. Ja, also die haben schon eine gute Chemie gehabt, die Charaktere, obwohl sie jetzt nicht wahnsinnig viel erlebt haben und die meiste Zeit eh irgendwie gefangen waren. Aber das fand ich schön. Ich fand diese, die Rasse fand ich putzig und es war nicht komplett fremd. Ja, es war schon fremd, aber irgendwie hat es dann doch so ein bisschen zu Star Trek einfach gepasst, meiner Meinung nach. Ja, also auch gerade mit dieser interessanten Waffe und dieser interessanten Kultur, die da längst vergangen ist. Schöne Idee. Und ja, das andere hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich bin da hundertprozentig mit dir einer Meinung und gebe auch den Daumen nach oben. Sehe auch, aber keinen Award, weil eben es einfach dann doch zu anders war. Also zu wenig eigentlich jetzt Star Trek war. So, schön.
Jetzt habe ich noch einen Literaturtipp für euch da draußen, denn ich habe im letzten Jahr schon mal die Xinti im Star Trek-Universum erlebt. Und da fühlte sich das schon irgendwie speziell an und als wäre da viel mehr Lore hinter. Und ich habe erst jetzt bemerkt, dass die ja daherkommen, aus dieser Zeichentrickfolge. Ich habe mir letztes Jahr zum Geburtstag schenken lassen, in 2 Bänden, den Zeitungs-Comic-Strip, den gesammelten, der erschien in den Jahren nach Star Trek The Motion Picture, nach dem ersten Kinofilm. Den mag ich sehr gerne, den Kinofilm. Und in diesem Look, in diesem Feel, auf dieser Enterprise, in diesen Uniformen, sind da einfach Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen erzählt worden. Und das sind so, weiß ich nicht, ein gutes Dutzend oder vielleicht sogar noch mehr in sich abgeschlossener Star Trek Comic-Geschichten aus den späten 70ern, frühen 80ern. Und eine davon ist auch The Wristwatch Plantation, die Armbanduhrplantage. Und darin spielen die Xinti auch eine große Rolle. Das ist die längste Geschichte, die in diesem Strip vorkam und auch eine der interessantesten und spannendsten Geschichten, die darin vorkam. Wenn euch also diese Comics mal in die Hände fallen sollten, kann ich euch nur empfehlen, lest euch das mal durch. Da gibt's noch mehr Xinti-Action.
Super. Ja. Bin cool. Damit sind wir schon am Ende.
Jawohl.
Zumindest für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da, Sebastian. Und zwar mit der Folge The Eye of the Beholder. Zu Deutsch.
Der eine deutsche Titel lautet Die gejagten Jäger und der andere lautet Auf der Suche nach Überlebenden.
Nicht nach Mr. Spock, sondern nach Überlebenden.
Ja.
Ja, wer diese Überlebende sind, das werdet ihr nächste Woche erfahren, wenn ihr uns zuhört oder wenn ihr euch die Folge anschaut vorher, dann erfahrt ihr es natürlich auch. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Freude wieder die Woche und bleibt uns treu, wenn wir dann am nächsten Dienstag eine neue Folge Trek am Dienstag aufnehmen. Sebastian, es war meine Ehre, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon tierisch auf nächsten Dienstag.
Und ich mich erstmal. Dann hören wir uns recht bald wieder. Danke euch und danke dir, Simon. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.